Es gab überwältigende Belege dafür, dass wir den erfolgreichen Abschluss der Offiziersausbildung nicht präzise vorhersagen konnten. Alle paar Monate hatten wir eine Feedback-Sitzung, in der wir erfuhren, welche Leistungen die Kadetten auf der Offiziersschule zeigten und unsere Beurteilungen mit den Einschätzungen der Kommandeure, die sie schon einige Zeit beobachteten, vergleichen konnten. Es war immer das Gleiche. Unsere Fähigkeit, die Leistung auf der Akademie vorherzusagen, war vernachlässigbar gering. Unsere Vorhersagen waren besser als blindes Raten, aber nicht sehr viel. Nachdem wir die entmutigenden Neuigkeiten erfahren hatten, waren wir eine Zeit lang niedergeschlagen. Aber wir waren in der Armee. Ob nützlich oder nicht, es gab bestimmte Abläufe, die einzuhalten und Befehle, die zu befolgen waren. Am nächsten Tag traf ein neuer Schwung von Kandidaten ein. Wir führten sie zu dem Hindernisfeld, wir konfrontierten sie mit der Mauer, sie hoben den Stamm auf und innerhalb einiger Minuten glaubten wir so klar und deutlich wie zuvor, ihre wahre Natur zu erkennen. Die betrübliche Wahrheit über die Qualität unserer Vorhersagen hatte keinerlei Auswirkung auf unsere Beurteilung der Kandidaten und nur sehr geringe Auswirkungen darauf, wie überzeugt wir von unseren Urteilen und Vorhersagen über Einzelpersonen waren. Was passierte, war bemerkenswert. Die umfassenden Belege für unser vorhergehendes Versagen hätten unser Vertrauen in unsere Urteile über die Kandidaten erschüttern müssen, aber das geschah nicht. Sie hätten uns dazu veranlassen sollen, unsere Vorhersagen zu mäßigen, aber das taten sie nicht. Wir wussten, dass unsere Vorhersagen grundsätzlich kaum besser als ein blindes Raten waren, aber wir fühlten und verhielten uns weiterhin so, als wäre jede unserer konkreten Vorhersagen gültig. Ich musste an die Müller-Lühr-Illusion denken, bei der die Geraden gleich lang sind, aber trotzdem unterschiedlich lang erscheinen. Die Analogie beeindruckte mich dermaßen, dass ich einen Begriff für unsere Erfahrung prägte: die Illusion der Gültigkeit. Ich hatte meine erste kognitive Illusion entdeckt. Jahrzehnte später erkenne ich viele der zentralen Themen meiner Forschungsarbeit und dieses Buches in dieser alten Geschichte. Unsere Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Leistungen der Soldaten waren ein eindeutiges Beispiel für Ersetzung und insbesondere für die Repräsentativitätsheuristik. Nachdem wir das Verhalten eines Soldaten in einer künstlichen Situation eine Stunde lang beobachtet hatten, glaubten wir zu wissen, wie gut er den Herausforderungen der Offiziersausbildung gewachsen wäre und ob er im Kampf eine Führungsrolle übernehmen würde. Unsere Vorhersagen berücksichtigten in keiner Weise die Regression zum Mittelwert. Wir hatten keinerlei Vorbehalte dagegen, auf der Basis dürftiger Informationen zukünftiges Scheitern oder herausragenden Erfolg vorherzusagen. Dies war ein eindeutiger Fall von Wisierti. Allein die verfügbare Information zählt. Wir hatten überzeugende Eindrücke von dem Verhalten, das wir beobachteten, und keine geeignete Methode, um unsere Unkenntnis der Faktoren, die letztlich bestimmen, welche Leistungen ein Kandidat als Offizier bringt, zu repräsentieren. Im Rückblick ist das Bemerkenswerteste an der ganzen Geschichte die Tatsache, dass unsere Kenntnis der allgemeinen Regel, dass eine Vorhersage nicht möglich ist, sich nicht auf die Gewissheit unserer Überzeugungen in einzelnen Fällen auswirkte. Heute weiß ich, dass wir ganz ähnlich reagierten wie die Studenten von Nisbet und Borgida, als ihnen gesagt wurde, die meisten Menschen würden einem Fremden, der einen epileptischen Anfall erleidet, nicht helfen. Sie glaubten zweifellos den gezeigten Statistiken, aber die Basisraten beeinflussten nicht ihr Urteil darüber, ob eine Person, die sie im Video sahen, einem Fremden helfen würde oder nicht. Wie von Nisbet und Borgida gezeigt, widerstrebt es uns oftmals, das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten. Subjektives Vertrauen in ein Urteil ist keine wohldurchdachte Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Urteil zutreffend ist. Vertrauen ist ein Gefühl, in dem sich die Kohärenz der Informationen und die Leichtigkeit ihrer kognitiven Verarbeitung widerspiegeln. Es ist klug, Eingeständnisse der Ungewissheit ernst zu nehmen, aber Erklärungen hoher subjektiver Überzeugung sagen uns nur, dass eine Person in ihrem Kopf eine kohärente Geschichte konstruiert hat, nicht unbedingt, dass diese Geschichte wahr ist. Der Irrglaube, einen guten Riecher für Aktien zu haben. Im Jahr 1984 besuchten Amos und ich mit unserem Freund Richard Taylor Eine Wall Street Firma. Unser Gastgeber, ein hochrangiger Investmentmanager, hatte uns eingeladen, um mit uns über die Rolle von Urteilsfehlern bei der Kapitalanlage zu diskutieren. Ich kannte mich so wenig mit Finanzprodukten aus, dass ich nicht einmal wusste, was ich ihn fragen sollte, aber ich erinnere mich an einen Wortwechsel. »Wenn Sie eine Aktie verkaufen«, so fragte ich, »wer kauft sie dann?« Er antwortete mit einer vagen Handbewegung in Richtung des Fensters und gab damit zu verstehen, dass er davon ausging, der Käufer würde jemand sein, der große Ähnlichkeit mit ihm hatte. Das war seltsam. Was veranlasste eine Person dazu, gerade das zu kaufen, was jemand anders verkaufte? Was glaubten die Verkäufer zu wissen, was die Käufer nicht wussten? Seit dieser Zeit haben sich meine Fragen über den Aktienmarkt zu einem größeren Rätsel verdichtet. Eine bedeutende Branche scheint weitgehend auf einer Kompetenzillusion, Illusion of Skill, zu basieren. Tagtäglich werden Milliarden von Aktien gehandelt, wobei viele Menschen Aktien eines bestimmten Unternehmens kaufen, die ihnen von anderen verkauft werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass an einem Tag 100 Millionen Aktien eines einzigen Unternehmens an der Börse den Besitzer wechseln. Die meisten Käufer und Verkäufer wissen, dass sie dieselben Informationen besitzen. Sie tauschen die Aktien hauptsächlich deshalb, weil sie unterschiedlicher Meinung sind. Die Käufer glauben, die Aktien seien zu niedrig bewertet und ihr Kurs werde wahrscheinlich steigen, während die Verkäufer die Aktien für überbewertet halten und glauben, ihr Kurs werde sinken. Die Frage ist, wieso Käufer und Verkäufer gleichermaßen der Ansicht sind, der gegenwärtige Preis sei unangemessen. Was lässt sie glauben, den angemessenen Preis besser als der Markt zu wissen? Für die meisten von ihnen ist diese Überzeugung eine Illusion. Die Standardtheorie über die Funktionsweise des Aktienmarktes wird in ihren Grundzügen von allen Marktteilnehmern als richtig anerkannt. Alle Akteure im Kapitalanlagegeschäft haben Burton Malkiels wunderbares Buch »Börsenerfolg ist kein Zufall« gelesen. Malkiel geht von der zentralen Annahme aus, dass der Kurs einer Aktie sämtliche verfügbaren Informationen über den Wert des betreffenden Unternehmens und die besten Vorhersagen über dessen Zukunft widerspiegelt. Wenn einige Leute glauben, der Kurs einer Aktie werde morgen höher sein, werden sie heute mehr davon kaufen. Dies wiederum führt zu einem Kursanstieg. Wenn alle Vermögenswerte, die auf einem Markt gehandelt werden, den richtigen Preis besitzen, dann kann niemand erwarten, durch Kauf oder Verkauf einen Gewinn oder einen Verlust zu machen. Vollkommene Preise lassen keinen Raum für intelligente Kalküle, aber sie schützen den Leichtfertigen oder Unkundigen auch vor den Folgen seines Leichtsinns. Wir wissen heute jedoch, dass diese Theorie nicht stimmt. Viele Investoren machen bei ihren Wertpapiergeschäften durchgehend Verluste, eine Leistung, mit der es ein Dartpfeile werfender Schimpanse nicht aufnehmen könnte. Terry O'Dean, Professor für Finanzwirtschaft an der Universität von Kalifornien in Berkeley, ein ehemaliger Student von mir, hat diese erstaunliche Tatsache als erster nachgewiesen. O'Dean analysierte zunächst sämtliche Transaktionen, die von einzelnen Investoren über einen Zeitraum von 7 Jahren über 10.000 Brokerage-Konten, Abwicklungskonten für Wertpapierhandel, getätigt wurden. Er wertete jede Transaktion aus, die Investoren über diese Firma ausführten, insgesamt fast 163.000 Kauf- und Verkaufsgeschäfte. Diese große Datenmenge erlaubte es O'Dean, sämtliche Fälle zu identifizieren, in denen ein Anleger einen Teil seines Bestands an Anteilsscheinen eines bestimmten Wertes verkaufte und bald darauf eine andere Aktie kaufte. Der Anleger enthüllt durch diese Geschäfte, dass er eine eindeutige Erwartung bezüglich der zukünftigen Wertentwicklung der beiden Aktien hatte. Er erwartete, dass sich die Aktie, die er kaufte, besser entwickeln würde als die Aktie, die er verkaufte. Um herauszufinden, ob diese Erwartungen begründet waren, verglich Terry O'Dean die Wertentwicklung der Aktie, die der Investor abgestoßen hatte, mit derjenigen, die er stattdessen gekauft hatte, und zwar über einen Zeitraum von 1 Jahr nach Abschluss der Transaktion. Die Ergebnisse waren eindeutig negativ. Im Schnitt entwickelten sich die Aktien, die die Händler verkauften, besser als jene, die sie kauften. Und zwar erheblich besser. Um 3,2 Prozentpunkte pro Jahr. Und dies unter Berücksichtigung der beachtlichen Transaktionskosten.